Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen oder wie es möglicherweise ein paar gut erzogene Bäume sagen würden. So nämlich hört sich ein Wald an, elektroakustisch verstärkt, wenigstens wenn wir dem Soundfacts und Musiker Ryuichi Sakamoto glauben können, der mit diesen Waldsounds eine ganze Forest Symphony komponiert hat, was Pflanzen und Mikroorganismen sonst noch zu sagen haben. Das ist jetzt Thema einer Dortmunder Ausstellung, die Sie gleich näher kennenlernen werden. Spotify macht jetzt auf TikTok, titelt die Süddeutsche Zeitung. Am Mittwoch hat Firmengründer Daniel Eck nämlich die größte Veränderung seit einem Jahrzehnt angekündigt. Welche Veränderungen da genau anstehen, das bespreche ich jetzt mit dem Musikjournalisten Christopher Corniel. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Statt Musik soll es in Zukunft mehr Bewegtbild bei Spotify geben, richtig?
Ja, das ist richtig. Also bei dieser Präsentation am Mittwoch ging es maßgeblich darum, dass Spotify jetzt mehr in Video macht. Für alle, die Spotify nutzen, heißt das vor allem, dass die ganze Sache, es wurde ja schon gesagt, mittlerweile dann mehr wie TikTok eigentlich aussehen wird. Wir kennen das ja auch schon von Facebook bzw. Instagram, die damals den großen Konkurrenten Snapchat nachgemacht haben, indem sie einfach das Modell noch mal ein bisschen geklaut haben. Und sowas Ähnliches passiert jetzt bei Spotify. Also es gibt dann so einen vertikalen Feed, da kann man sich dann so, wie man das von Instagram oder TikTok kennt, so durchwischen. Und in diesem Stream werden dann so kurze Previews angeboten, also kleine Snippets von Songs, von Podcasts oder von Hörbüchern. Und dazu kommen dann auch noch als audiovisuelles Angebot sozusagen die sogenannten Clips. Das ist das, was wir von anderswo als Stories kennen. Das sind so maximal 30-sekündige Videos, die von den Creators, wie das immer so schön heißt, beziehungsweise von eben MusikerInnen, Podcast-Produzentinnen oder sowas generiert werden. Und da ist es eigentlich ganz witzig, oder na, was heißt witzig, dass diese Videos nun maximal 30 Sekunden lang sein dürfen, das finde ich bemerkenswert. Wir wissen ja, dass Spotify, dass es da so ist, dass ein Song oder für einen Stream erst dann Geld bezahlt wird, wenn er 31 Sekunden lang ist. Und irgendwie ist das für mich dann schon sehr symbolträchtig, denn eigentlich geht es darum, dass dann bald diese KünstlerInnen eigentlich noch mehr unbezahlte Arbeit dafür leisten müssen, dass sie ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen oder ein bisschen mehr Fanbindung erstellen können.
Aha, das wäre nämlich genau meine nächste Frage, weil ja Spotify in der Musikwelt ohnehin schon in der Kritik steht, die Tantiemen seien zu niedrig. Das wird sich also mit diesem neuen Schritt offenbar nicht ändern. Also werden Künstlerinnen und Künstler möglicherweise doch profitieren?
Na, also am Mittwoch bei dieser Präsentation hieß es ständig, das alles hilft euch bei der Monetarisierung. Wie genau es bei der Monetarisierung hilft, das wurde nicht immer unbedingt so ganz klar, mir zumindest nicht. Man muss auch sagen, dass Spotify seinen jährlichen Loud and Clear Bericht veröffentlicht hat, parallel zu dieser Präsentation. Und das ist so eine Art Transparenzoffensive. Also da werden dann Zahlen geliefert zu den Auszahlungen, die Spotify zum Beispiel vornimmt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Einerseits sind diese Zahlen jetzt nicht wirklich verifizierbar von außen und andererseits werden sie auf eine Art und Weise dargestellt, die, glaube ich, für Leute, die jetzt musikindustriell nicht unbedingt so fit sind, auch erstmal verzerrt wirken. Also da ist dann die Rede von 40 Milliarden US-Dollar, die Spotify seit Gründung des Unternehmens an die Musikindustrie ausgezahlt haben soll. Und da denke ich dann wahrscheinlich als Fan, okay, ja super, das ging ja alles an die Künstlerin, das sind wahnsinnige Beträge. Ja. Das stimmt aber so natürlich nicht. Da knapsen sich dann auch Labels und Distributoren und andere Mittelinstanzen noch was ab. Das andere an diesen 40 Milliarden, die so wahnsinnig beeindruckend sind, ist, dass sich darin eigentlich das große Problem von Spotify widerspiegelt. Und das lautet nämlich, je mehr Musik auf der Plattform gehört wird, desto schlechter ist das für das Unternehmen, weil es dann einfach mehr Geld auszahlen muss. Das heißt, Spotify hat kein Interesse daran, noch mehr Geld an die Musikindustrie auszuzahlen. Und insofern, um auf die Frage zurückzukommen, denke ich, es wird sich da wahrscheinlich nicht sonderlich viel verbessern für die Leute, die Musik machen. Nein.
Interessant, also dass es gar nicht darum geht, maximal viel Musik zu streamen. Das heißt, deshalb legt Spotify vielleicht auch so einen großen Fokus auf Podcasts, oder?
Ja, genau. Und da kommen dann auch wieder diese Videos ins Spiel. Also Spotify bietet es mittlerweile dann jetzt auch an oder wird es in Zukunft tun, dass es Videopodcasts geben kann. Also da nimmt man sich dann wieder YouTube und nicht TikTok zum Vorbild. Das Podcast-Geschäft, das läuft bei Spotify eigentlich nicht sonderlich gut, steht aber extrem im Fokus. Und der Grund dafür ist, dass A, keine Tantiemen gezahlt werden müssen für Podcasts, wie das bei Musik der Fall ist, und andererseits Spotify dadurch auch sogar Geld verdienen kann. Also es wird dann Werbung eingeblendet in diesen Podcasts. Mittlerweile übrigens auch, das muss man sagen, für zahlende Abonnentinnen. Und deshalb hat das alles Priorität über der Musik. Und diese Änderungen, die jetzt vorgenommen werden sollen, die geschehen wohl ganz in diesem Sinne. Musikerinnen derweil werden eigentlich noch mehr zur Kasse gebeten. Also es gibt zwei Features, die in den letzten Jahren eingeführt wurden und die jetzt noch mehr in den Fokus rücken. Das eine ist der sehr umstrittene Discovery Mode. Der erlaubt die algorithmische Priorisierung von bestimmten Songs. Also konkret heißt das, ich kann so eine Art Fokus-Track von meinem neuen Album festlegen und sagen, okay, ich möchte bitte, dass der jetzt prominenter in personalisierten oder automatisch generierten Playlists platziert wird. Was ich dann dafür allerdings tun muss, ist auf einen Teil von meinen sowieso schon mageren Tantiemen verzichten. Und dazu kommt dann noch Marquee, das ist nochmal ein anderes Feature. Das erlaubt dann auch direkt bezahlte Werbekampagnen. Also ich gebe dann, ich glaube, mindestens 100 € oder so dafür aus, dass mein neuer Song als so eine Art Werbebanner meinen Fans oder potenziellen Hörerinnen ausgespielt wird. Und ich glaube, gerade im Kontext von diesem neuen TikTok-ähnlichen Feed wird das natürlich dann nochmal wichtiger, sich da Sichtbarkeit zu verschaffen, beziehungsweise der Sachzwang für MusikerInnen, theoretisch Geld auszugeben oder auf Geld zu verzichten, um überhaupt Gehör zu finden, der wird dann noch größer.
Also fassen wir nochmal zusammen, wenn jetzt Spotify wirklich versucht, das Podcast-Geschäft auszubauen, gleichzeitig den Musikerinnen und Musikern immer weniger Geld gibt, kann man dann überhaupt bei Spotify noch von einer Musikplattform sprechen?
Ja, ich würde sogar sagen, man konnte bei Spotify eigentlich noch nie von einer Musikplattform sprechen, denn das Hauptanliegen war eigentlich immer, Werbetreibende mit einem Publikum zusammenzubringen. Musik war da zuerst das Lockmittel überhaupt. Mittlerweile ist es nur eins von vielen Lockmitteln und Podcasts sind da wichtiger geworden, weil sie einfach eben Kosten sparen können, sogar Geld einbringen können und auch noch mehr Wachstum versprechen. Je mehr Menschen wegen Podcasts auf die Plattform kommen, umso besser natürlich für Spotify. Und diese Umgestaltung, die macht es sichtbar. Wie bei TikTok eigentlich möchte Spotify jetzt dafür sorgen, dass die Plattform insgesamt mehr wächst, dass mehr Menschen auf die Plattform kommen und dass diese dann auch mehr Zeit auf der Plattform verbringen, weil dann eben mehr Werbung ausgespielt werden kann. Das heißt, es geht um Wachstum und es geht um Werbeeinnahmen und das ist das Interesse von Spotify das Hauptsächliche. Und um Musik ging es dabei nie wirklich.
Tja, deutliche Worte. Ich möchte mal sagen, loud and clear, Christopher Cornels hat uns die geplanten und teilweise auch schon erfolgten Änderungen beim Streamingdienst Spotify erläutert. Ganz herzlichen Dank. Dass Pflanzen besser gedeihen, wenn man mit ihnen spricht, das ist längst wissenschaftlich belegt. Was aber geschieht mit uns, wenn Pflanzen und Organismen auf uns einreden? Und was haben sie uns überhaupt zu sagen? Eine Dortmunder Ausstellung gibt jetzt nichtmenschlichen Organismen eine Stimme. We grow, grow and grow and this is our show, heißt die multimediale Ausstellung vom Künstlerduo Jana Kirima-Stolzer und Lex Rütten. Und beide sind jetzt in der Leitung. Willkommen im Kompressor.
Hallo. Hallo.
Sie ermöglichen mit dieser Ausstellung, ja, man kann sagen, einen radikalen Perspektivwechsel. Und zwar erleben wir die Welt durch die Brille von Hydra, Extra, Azolla und vier anderen Organismen. Wer sind diese... Sieben sind es insgesamt genau. Und warum haben Sie den Namen, Persönlichkeiten und eine Stimme gegeben?
Ja, also natürlich wissen wir gar nicht genau, was Organismen sprechen würden und wie sie zu uns sprechen würden. Aber wir arbeiten ganz viel so, dass wir uns quasi Dinge von Musicals abgucken, wie ein Mensch eigentlich ein Gefühl für ein Gegenüber entwickeln kann. Und in dem Falle ist es natürlich so, dass wir die Organismen vermenschlichen. Also dass natürlich Gefühlslagen oder eine Körperlichkeit an Menschsein erinnert. Und wir in dem Fall das Gegenüber sehen, was eine Pflanze sein kann, was ein Hybridwesen sein kann, was eigentlich in unserer Umwelt unterwegs ist. Und wenn wir nach der Ausstellung rausgehen würden und dann meinetwegen den kleinen Sommerflieder treffen würden und dann sehen, ja, den habe ich doch gerade, der hat doch was erzählt in der Ausstellung, mhm, oder ich habe die Story irgendwie mitbekommen von dem und ich sehe das, dann ist das so eine schöne, so eine Doppelung, die wir bewusst so ein bisschen herausfordern wollen.
Ja, und haben Sie beide vielleicht doch sowas wie einen heimlichen Liebling unter Ihren Organismen da?
Also so einen richtigen Liebling würde ich mir jetzt nicht rauspicken, weil jeder Charakter doch seine eigene Geschichte zu erzählen hat, die immer wieder spannend ist. Aber für mich ist gerade Symbiotechnica ganz spannend. Symbiotechnica erzählt eigentlich von Orchideen und dass Orchideen ja eigentlich im Urwald an Bäumen eine Symbiose mit einem Pilz eingehen und dort wachsen und jetzt für uns am Fließband quasi laborisch rangezüchtet werden. Und jedes Mal, wenn ich eigentlich so einer Orchidee jetzt in einem Schaufenster begegne, guckt die mich klagend an. Und das finde ich gerade ganz spannend.
Lassen Sie uns doch auch kurz nochmal über Pionea sprechen. Die steht für die sogenannten Pionierpflanzen. Das sind invasive Arten und Neophyten, die sich zum Beispiel als erste nach Vulkanausbrüchen wieder ansiedeln. Aber wir lesen auch auf Industriehalden, finden sie sich, diese, sie sagen, mutigen Siedler, schöne Exoten. Das wiederum ist ja für Ihre gebeutelte Region wahrscheinlich besonders interessant, denn Sie haben für Ihre Ausstellung besonders das Ruhrgebiet in den Blick genommen, wo ja eben Tagebau, Industrie sehr, sehr augenfällig die Umwelt zerstört haben. Ihre Rechercheorte waren vor allem die Zeche Zollverein oder auch der Saalbau Witten. Was haben Sie da genau gesucht und vielleicht auch gefunden?
Man muss das noch so ein bisschen differenzieren. Also Pionierpflanzen und Invasive sind nicht ganz genau dasselbe, weil die Invasiven dann doch auf, also ihre Auswirkung auf die Umwelt ist eine andere als die Pioniere. Mhm. Auf die Pioniere selbst kamen wir gar nicht hier jetzt in der Region, sondern das fing eigentlich an, weil wir super gerne wandern. Wir da dann im Zuge einer früheren Arbeit auch am Gletscher unterwegs waren und eine abschmelzende Gletscherhöhle eingescannt haben mit einem 3D-Scanner. Und gleichzeitig in dieser Grausamkeit dann aber auch so dieses Neuwachsen an der Stelle des Abschmilzens von Organismen entdeckt haben, beziehungsweise da gab es eine Forschungsstelle, die haben das da untersucht und da siedeln sich eben die Pioniere an. Also das sind so Pflanzen wie Flechten, Moose, eben diese ganz kleinen, die eigentlich nichts benötigen. Dasselbe gilt natürlich, wie schon gesagt, auch fürs Ruhrgebiet, weil wir da ja auch so Flächen haben, die eigentlich wieder neu entstehen. Die Industrie wurde abgebaut, die Zechen wurden teilweise nach China verkauft, dann kam die Autoindustrie, dann wurde das wieder platt gemacht und jetzt ist eigentlich ein Boden, der teilweise übermineralhaltig ist, sehr unwirklich für klassische Urpflanzen ist und der wird dann wieder besiedelt eben von diesen Organismen wie den Flechten, den Moosen, weiter mit Birken. Dann gibt es aber auch eben die Arten wie den Sommerflieder, die Robinie, die dann auf eine Art und Weise gar nicht mal von hier kommen. Also die wurden auch oftmals mit der Kohle zum Beispiel, wenn da so ein Samen auf der Kohle durch die Welt gebracht wurde oder von anderen, also durch die Industrialisierung und durch die Globalisierung stellen, sprießt das da und nutzt eigentlich diesen leeren Ort und nimmt den für sich ein. Die Sache ist, dass die Pflanzen sehr häufig eben viel stärker sind als die heimischen Arten. Und so sind wir auch eigentlich durch diese, also auf Zollverein zum Beispiel, das ist ja so ein Ort, der jetzt gerade neu entsteht ein Stück weit, der neu geprägt wird kulturell, aber auch also in der Natur, wo wir einerseits einmal geguckt haben, was gibt es hier eigentlich alles, welche Pflanzen sind hier unterwegs, wie blüht das und welche Geschichte tragen die Pflanzen in sich.
Ja, jetzt gibt es hier in Berlin eine S-Bahn-Station mit einem ja sehr krassen Ausspruch des Künstlers Ben Wagin, der da lautet, wir sind die Hautkrankheit der Erde. Welche Rolle spielt eigentlich der Bewohner Mensch bei Ihren Betrachtungen, also auch vielleicht gerade im Vergleich zu den Organismen, vielleicht auch speziell in Ihrer Region?
Der Mensch hat sich ja die letzten Jahrhunderte stark in die Umwelt eingeschrieben und die Geschichten, die wir erzählen, glaube ich, berichten auf eine Art und Weise, ohne den Menschen direkt zu nennen, auch davon, weil diese neuen Lebensverhältnisse, die wir für unsere Umwelt geschaffen haben, in der diese Arten nun neu überleben können, sich neu ansiedeln, die nimmt eigentlich dieses Menschliche mit auf. Wir haben gerade im Ruhrgebiet eine Umwelt geschaffen, die extrem gerade von Pumpen abhängig ist. Das heißt, das Grundwasser, was in die Stollen läuft, muss eigentlich die ganze Zeit abgepumpt werden. Das sind sogenannte Ewigkeitslasten, die hier im Ruhrgebiet vorherrschen. Das ist auch für die Ewigkeit angelegt, wobei die Pumpen jetzt erstmal pro Pumpwerk nur auf 100 Jahre dieses Wasser abpumpen werden. Das heißt, unsere Umwelt, unsere Natur ist gerade extrem von der Technologie abhängig gemacht worden. Und wir sind so eine Art, wir halten das so in Stand. Und ich glaube, das ist die Rolle, die der Mensch da gerade einnimmt.
Ja, auch das Thema dieser Ausstellung, Allianzen und Symbiosen, die es in Zukunft geben kann, zwischen Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren, Bakterien, Pilzen, technischen Objekten und uns Menschen. We grow and grow and grow and this is our show, heißt sie. Die multimediale Ausstellung vom Künstlerduo Jana Kerima-Stolzer und Lex Rütten. Zu sehen noch bis 31. Juli im Hardware-Medienkunstverein in Dortmund. Das ist im Dortmunder U. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und herzliche Grüße an die Damen und Herren Mikroorganismen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Erst im vergangenen Oktober war die Weltpremiere für die deutsche Version des Hip-Hop-Musicals Hamilton. Nun ist klar, dass es schon nach einem Jahr wieder abgesetzt wird. Nach einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks hat der Veranstalter Stage Entertainment bisher zwar über 200.000 Tickets verkauft und sei damit nicht unzufrieden, aber es sei absehbar, dass sich die Nachfrage nicht wie am Broadway entwickelt. Dort sei das Stück jeden Abend ausverkauft. Die deutsche Adaption von Hamilton ist die erste Übertragung des Musicals von Lin-Manuel Miranda in eine andere Sprache. Das Stück erzählt von einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten, Alexander Hamilton, einem karibischen Einwanderer. In den USA löste das Musical einen Hype aus und gewann 11 Tony Awards, einen Grammy und den Pulitzerpreis. Frauen sollen künftig in katholischen Messfeiern predigen dürfen. Dafür stimmte eine Mehrheit des katholischen Reformprozesses Synodaler Weg in Frankfurt am Main. Nach langer Debatte nahmen gut 90% der Delegierten einen entsprechenden Vorschlag an. Demnach sollen die deutschen Bischöfe eine Ausnahmeregel erarbeiten und dafür eine Erlaubnis beim Vatikan erwirken. Der Text enthielt ursprünglich noch weitere Forderungen. Er wurde auf Antrag der Bischöfe aber stark verändert. Im Vorfeld der Abstimmung warf die Ordensschwester Katharina Ganz der Versammlung Mutlosigkeit vor. Wie andere skeptische Stimmen kritisierte auch sie die Bischöfe und sagte im Deutschlandfunk:
Das empfinde ich auch so in der Tat, dass die Bischöfe sehr stark doch von den warnenden Stimmen oder auch jetzt den Verboten aus Rom zum Teil beeinträchtigt sind. Und der Mut fehlt, entschieden, klar auch Forderungen zu stellen, die der Kirche in Deutschland dienen würden und unsere Kirche nach vorne bringen. Man eiert schon sehr diplomatisch auf verschiedenen Sachen herum.
Die Ordensschwester Katharina Ganz. Immer mehr junge Leute aus dem Ausland beginnen ein Studium in Deutschland. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes schrieben sich im vergangenen Jahr 10% mehr ausländische Studienanfänger und Anfängerinnen an den Hochschulen ein als im Jahr davor. Demnach gab es 128.500 Erstimmatrikulierte aus dem Ausland und damit mehr als vor der Pandemie. Insgesamt schrieben sich fast 475.000 Menschen erstmals für ein Studium ein. Ein Plus von 0,5% gegenüber 2021. Es wurde aber allein von ausländischen Studierenden getragen. Die Zahl der Deutschen, die ein Studium beginnen, geht seit 2020 zurück. Der Debütpreis der Lit Cologne geht in diesem Jahr an Esther Schüttpelz für ihren Roman Ohne mich. Das Publikum stimmte im Anschluss an die Debütlesung ab und kürte so die Gewinnerin. Der Roman von Esther Schüttpelz handelt von einer Frau Mitte 20 und dem Ende einer Beziehung. Eine Jury hatte ihn zuvor mit zwei anderen aktuellen Werken ausgewählt. Sie lobte die studierte Juristin für ihren klugen Witz und ihre radikale Unmittelbarkeit, mit der sie über etwas scheinbar Alltägliches schreibt.
Das Comic-Festival im französischen Angoulême ist weltweit das wichtigste seiner Art. Dort den Publikumspreis zu gewinnen und das auch noch als Debütantin, das ist wirklich etwas Außerordentliches. Und genau so erging es im vergangenen Jahr der französischen Zeichnerin Léa Mouravieck mit ihrem Band Die große Lehre. Jetzt ist der Band auf Deutsch erschienen und meine Kollegin Ingrid Wenzel hat ihn für uns gelesen. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Worum geht's ungefähr in Die große Lehre?
Ja, wir sind gar nicht in der großen Lehre, wir sind nämlich in einer riesigen Megacity. Also da sind Wolkenkratzer, endlose Schluchten an Häusern, da sieht man den Horizont nicht und überall sind diese Leuchtreklamen, die man ja auch kennt aus großen Städten. Aber das Besondere ist, ist keine Reklame oder Werbung, sondern darauf stehen die Namen der Bewohner dieser Stadt. Denn in dieser Stadt geht's um Aufmerksamkeit. Und die Prämisse ist, dass wenn 2 Minuten lang niemand an dich denkt, dann stirbst du. Ganz genau. Und das heißt, die Bewohner dieser Stadt, die tun wirklich alles, damit an sie erinnert wird. Also die schreien ihren Namen in der Straße rum, die buchen diese Leuchtreklame auf den Wolkenkratzern, aber sie versuchen auch berühmt zu werden. Oder sie buchen sogar so Legebatterien, wo Menschen sich Namen anschauen müssen, einfach nur um erinnert zu werden.
Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Aber ja, erstmal doch zum Glück noch ein dystopischer Start, wenn man so will. Lernen wir denn so ein paar von den Leuten kennen, die da leben?
Ja, wir sehen die Welt durch die Augen der Protagonistin, die heißt Manel und die will da nicht so recht mitmachen. Sie hängt so in Buchläden ab, hat so einen Freund, eine Mutter, eine Schwester und die sagt, ich will da nicht mitmachen, ich will ausbrechen. Aber was heißt ausbrechen in dieser Welt? Man kann da nämlich nicht ausbrechen. Um diese Megacity herum gibt es nämlich nur die große Leere. Und keiner weiß, wie man da hinkommt. Es gibt Gerüchte, dass man da stirbt, dass es das gar nicht gibt, da hört die Welt auf. Und dann passiert ja das Horrorszenario für Manel, nämlich wird eine Sängerin berühmt und die trägt den gleichen Namen wie sie,
nein,
Vor- und Zunahmen.
Oh,
und dann, wenn alle Menschen an die Sängerin denken, wenn sie den Namen sehen, dann denkt keiner mehr an Manel. Und das ist natürlich ganz schlimm für sie, das ist lebensbedrohlich. Das heißt, wir sehen in diesem Comic, also wird sie überleben, wird sie in die große Leere ausbrechen können oder wird sie vielleicht doch berühmt?
Das alles werden wir natürlich an dieser Stelle auf gar keinen Fall verraten, aber gerne würde ich wissen, wie ist das gezeichnet? Wie würdest du das stilistisch fassen?
Also die Ästhetik von dem Buch ist die absolute Stärke. Das Buch ist so schön gezeichnet. Jede Seite ist eigentlich ein eigenes Kunstwerk, wie das konzipiert ist. Und die Zeichnerin, die Léa Mouravieck, die zeichnet analog. Und es ist ganz besonders, also mit Tusche zu zeichnen, das ist nicht wie so bei digitalen Zeichnungen, wo so ein Strich immer gleich ist. So ein analoger Strich, der verjüngt sich mal, der wird mal stärker, da fadet die Farbe mal aus, da leuchtet das Papier durch. Und das Ganze ist auch nicht schwarz-weiß, sondern in so einem dunkel-lila gemalt. Das heißt, es gibt dem ganzen Comic noch so eine Wärme und ab und zu gibt es auch Farbe, so Signalrot, Himmelblau und zum Beispiel den Leuchtreklamen, also das wimmelt wirklich, das bast ins Auge, das ist so lebendig, ohne jemals das Auge zu überfordern, also wirklich eine ganz tolle Mischung.
Und diese Figuren, sind die, weiß ich, eher niedlich oder kühl, wie würdest du die beschreiben?
Also die Figuren, die sind schon sehr reduziert gezeichnet, so das Gesicht ist so Punkt, Punkt, Komma, Strich, aber wirklich mit maximalem Ausdruck. Und auch die Protagonistin, die hat so spaghetti-lange Arme und Beine und die windet und wurstet sich durch diese Großstadt und hinter ihr flattert immer so der Pferdeschwanz mit, wie so eine eigene Gliedmaße. Und da ist Bewegung drin und die ist auch impulsiv und das sieht man richtig. Es ist aber auch sehr trendy gezeichnet. Das sind diese kleinen Köpfe, die so auf dem Körper wackeln, die langen Arme und Beine, diese klobigen Hände und Füße und diese knautschigen Ohren an den Köpfen. Aber insgesamt, das macht wirklich Freude, einfach anzuschauen. Das ist auch so ein riesiges Buch. Das macht einfach Freude, das aufzuschlagen und sich da wirklich drin in dieser Großstadt zu verlaufen.
Das klingt jetzt bis hierhin erstmal nach schierer Begeisterung. Gibt es irgendwelche Einschränkungen, irgendwo Abzüge in der B-Note?
Also das Ganze läuft unter Sci-Fi, unter Science-Fiction. Und diese Prämisse ist ja auch super spannend. Ja, wenn 2 Minuten keiner an dich denkt, stirbst du. Das ist wirklich die Aufmerksamkeit. Ökonomie wirklich auf darauf. Ich muss sagen, ich hätte mir mehr gewünscht von dieser Welt. Also was macht das noch mit den Menschen dort? Geben die Eltern ganz kreative Namen? Was gibt's ein Underground, die sich zusammenschließen und dagegen aufbegehren? Müssen nicht ständig Leute sterben? Also ich hätte mir mehr gewünscht von dieser Welt zu sehen. Und auch im Klappentext steht, es ist eine Allegorie auf soziale Netzwerke, medialen Ruhm und Anerkennungsdynamiken. Und da muss ich sagen, unsere eigene Realität, in der wir leben, die ist so viel wirrer mit sozialen Medien, mit Tech-Companies, mit Reality-TVs, mit Menschen, die beim Selfie-Schießen sterben. Und da das runterzubrechen auf diese Prämisse, wenn 2 Minuten keiner an dich denkt, bist du tot, liefert nicht so die zeitgeistigen Antworten auf unsere Welt.
Dennoch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ästhetisch ganz weit vorn. Ingrid Wenzel über den preisgekrönten Comic Die große Lehre von Lea Muravjek. Erschienen ist der Band in der Edition Moderne, ins Deutsche übersetzt von Christoph Schuler. 208 offenbar sehr prächtige Seiten kosten 34 Euro. Herzlichen Dank.
Gerne.
Runde, makellose Riesenpos. Dieses Ideal wird von Fans des Brazilian Buttlift propagiert. Doch der Eingriff, bei dem eigenes Fett in den Po transplantiert wird, der ist ziemlich gefährlich. Nicht nur Rapperin Cardi B hat sich ihren Brazilian Butt wieder entfernen lassen. Sie warnt mittlerweile davor. Unsere Kollegin Antje Passenheim hat keinen Brazilian Butt, aber sie hat sich in der Buttlift-Metropole in New York umgehört.
Die Bäuchlingsfahrt brummt, der Po nach oben ohne Druck. Auf einer bequemen Matratze lässt sich die Taxikundin nach Hause kutschieren, unter der fachkundigen Aufsicht von Rose Manners. Ihr Fahrdienst für Schönheitsoperierte boomt durch die Po-Vergrößerungen.
Absolutely. I mean, that's really what birthed our business.
Absolut. Es war die explodierende Zahl der Brazilian Buttlifts, die unser Geschäft in Gang gebracht hat. Es blüht. Jeden Monat werden es mehr.
Month over month, I'm seeing our numbers increase.
Über 40.000 amtlich registrierte Buttlifts. Po-Vergrößerungen zählte die amerikanische Gesellschaft für plastische Chirurgie 2020 landesweit, Tendenz steigend. New York ist neben Miami Buttlift-Metropole in den USA, doch ebenso wie die üppigen Hinterteile wächst die Zahl der Warnrufe.
Don't do it.
Tut es nicht, warnte auch Rapperin Cardi B kürzlich ihre Fans und schlug sich auf die Seite der Medizin. Nach einem Artikel in der Fachzeitschrift Aesthetic Surgery Journal trennte sich die New Yorkerin selbst von ihren künstlichen Rundungen und ließ es alle über die sozialen Medien wissen.
When it comes to BBLs, if y'all want advice from me, I'll tell you this.
Wenn ihr das schon macht, dann informiert euch wenigstens sorgfältig. Das fordert Schönheitschirurg Alan Matarazzo auch. Der Ex-Präsident der New Yorker Gesellschaft für plastische Chirurgie gehört zu den Mahnern in Fachjournalen. Der Buttlift gilt als einer der gefährlichsten schönheitschirurgischen Eingriffe überhaupt. Eine von 3.000 Frauen stirbt daran. Schon die Bezeichnung sei irreführend, sagt Matarazzo. Denn wenn wir von Lift reden, dann schneiden und liften wir in der Chirurgie normalerweise. Aber der Brazilian Butt Lift ist die Injektion deines eigenen Fetts in deine Pobacken. Das Gefährliche? Das Fett darf nicht in die Blutbahn kommen und das sei im Gesäß besonders schwer zu verhindern. Der Po ist sehr anders beschaffen als andere Körperteile. Es gibt ein komplexes System von Blutgefäßen, in das das Fett eindringen kann. Das Fett kann ins Herz oder in die Lungen wandern und eine Lungenembolie verursachen. Das ist die Ursache für viele Todesfälle. Sie werden leider immer noch nicht sorgfältig genug registriert, beklagt der Chirurg in seiner Praxis an New Yorks schicker Upper East Side. Denn der Eingriff sei auch eine Frage des Geldes. In seriösen Kliniken kostet er bis zu $25.000. Viele Interessierte reisen daher zu Billig-OPs, etwa nach Florida oder in die Dominikanische Republik. Die Chirurgengesellschaft will strengere Regeln und die Betroffenen sensibilisieren. Wer macht den Eingriff? Wo? Wie wird das Fett gewonnen? Wie sind die Standards? Das weiß auch Rose Manos. Neben ihrer Fachkenntnis hat die Unternehmerin selber 2 Buttlifts hinter sich. Für mich ist das so ein Booster fürs Selbstbewusstsein. Wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst, dann strahlst du das aus. Ich habe mich plötzlich getraut, mit dem Schauspielen anzufangen. Und auch dieses Geschäft hier, das hätte ich mich vorher nicht getraut. Promis wie Kim Kardashian und Kylie Jenner hätten den Eingriff gesellschaftsfähig gemacht. Der Preis sei gesunken und durch soziale Medien die Angstschwelle auch. Doch Rose Manos kennt auch die Gegenseite. Ich habe Horror-Stories gehört. Ich habe gesehen, wie schief manche Dinge gegangen sind. Ich wusste über alle Risiken Bescheid und habe mich sehr gut informiert. Trotz aller Warnungen, meint die Unternehmerin, der Buttlift bleibe ein Renner, bei Frauen wie bei Männern. Ich weiß, dass einige Leute sagen, der Buttlift-Trend geht zurück, aber ich sehe das nicht. Ich sehe nur, dass sich der Stil verändert. Die Leute wollen nicht mehr diese übertriebenen Posen, sie wollen etwas Natürlicheres, aber den Buttlift wollen sie nichtsdestotrotz. Schönheitschirurg Matarazzo hat Verständnis, doch er hat noch mehr Sorge. Er mahnt: Seid vorsichtig, dies sei kein nötiger Eingriff, er sei gewählt und keine OP nach einem Unfall. Gerade deshalb sollten Betroffene sorgfältig entscheiden, weil sie die Wahl hätten.
Ja, wir lernen daraus: Obacht bei der Buttlift-OP.